Deutschlandfunk Interview.
Ab April also sollen die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in die Impfkampagne einbezogen werden. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Allerdings warnt bereits die Ständige Impfkommission, eine Einhaltung der Impfpriorisierung werde dann womöglich nicht mehr haltbar sein. Und am Telefon begrüße ich jetzt Peter Dabrock, evangelischer Theologe und ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Ethikrats. Schönen guten Tag, Herr Dabrock.
Guten Tag, Herr Heckmann.
Herr Dabrock, die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, die sollen in die Impfkampagne integriert werden ab April. Eine gute Nachricht für uns alle.
Ja, das denke ich auf jeden Fall, denn wir müssen ja schauen, dass wir neben der beschlossenen Impfreihenfolge auch die Schnelligkeit fördern. Und da hat es ganz offensichtlich in der letzten Zeit gehapert. Und wenn wir deswegen einen Gerechtigkeits- und Verantwortungsmix zwischen Schnelligkeit und Krankheitsrisiko herstellen, dann kann das eigentlich nur von allen begrüßt werden, dass da 1 Million Impfdosen irgendwo rumliegen. Das darf nicht weiter vorkommen.
Jetzt hat sich aber der Deutsche Ethikrat und auch die Ständige Impfkommission, die haben sich intensiv darüber beraten, wie dieser Impfstoff, der ja nach wie vor knapp ist, verteilt werden kann. Ergebnis war ja, wie bekannt, ein mehrstufiges Modell. Ganz oben die über 80-Jährigen und zum Beispiel Klinikpersonal. Dann im zweiten Schritt die über 70-Jährigen, auch Menschen mit Trisomie 21 beispielsweise, andere gefährdete Gruppen. Jetzt sagt aber die Ständige Impfkommission, wenn erstmal die Ärztinnen und Ärzte integriert sind, dann ist diese Priorisierung Geschichte. Sehen Sie diese Gefahr?
Also um Ihre Frage zu beantworten, kann man sozusagen einmal historisch zurückblicken und man kann natürlich auch vor allen Dingen nach den Kriterien sich nochmal orientieren. Und nun hat sich der Gesetzgeber dafür entschieden, diese Reihenfolge vordringlich an der im Krankheitsrisiko festzumachen und den Personen, die diesen Risikopersonen nahestehen oder sie eben therapeutisch bedienen.
Und zwar auf der Grundlage der Empfehlung der Ethikkommission.
Des Ethikrats, ja. Und der STIKO, ja, richtig. Ich habe zu der Zeit, als die zivilgesellschaftliche Diskussion ja noch offen war, habe ich schon immer gesagt, Anfang Dezember, wir müssen aber auch die Exposition berücksichtigen, wir müssen die Selbstschutzmöglichkeiten berücksichtigen und habe damals gesagt, in Priorisierungsgruppe 3, da sind zum Beispiel alle über 60-Jährigen drin. Und da habe ich gesagt, meine Güte, eine Kassiererin, Kassierer an der Kasse hat ein viel höheres Expositionsrisiko als ein 60-Jähriger oder 65-Jähriger Rentner, der zu Hause sich doch zurückziehen kann. Ja? Und aber man hat sich anders entschieden und deswegen finde ich jetzt grundsätzlich die Idee zu sagen, dass man wenigstens mehr Flexibilität, mehr Pragmatik reinbekommt, wenn vor allen Dingen, das ist mir wichtig, die Gruppen 1 und 2, also die Höchst- und Hochrisikogruppen geimpft sind. Dann, das sehen wir ja jetzt schon an den Todeszahlen, haben wir da das größte Risiko sozusagen gesamtgesellschaftlich bearbeitet und können dann tatsächlich das Moment der Schnelligkeit, der Flexibilität hochfahren. Denn Schnelligkeit und Flexibilität sind auch Gerechtigkeitsfragen, wenn wir, wie es ausschaut, gerade in eine dritte Welle hineinschlittern.
Schnelligkeit ist ganz entscheidend bei der Pandemiebekämpfung in der Tat, aber die STIKO sieht ja die Gefahr, dass jetzt, wenn ab April die Ärztinnen und Ärzte integriert sind in die Impfkampagne, dass dann ab diesem Zeitpunkt schon diese Priorisierung, die sie ja im Einzelnen jetzt kritisieren, aber nicht grundsätzlich in Frage stellen, dass die dann schon Geschichte ist.
Ich würde nicht sagen Geschichte. Und was man, glaube ich, berücksichtigen muss, ist einfach, welches Vertrauen haben wir in die Hausärzte? Und mein Vertrauen in die Hausärzte ist bis zum Erweis des Gegenteils hoch. Es mag einzelne schwarze Schafe geben, aber grundsätzlich gilt doch, die Hausärztinnen und Hausärzte kennen ihre Patientinnen und Patienten. Und wie muss man schon von den Ärztinnen und Ärzten denken, wenn man sich vorstellt, na, die nehmen jetzt einfach First Come, First Served, oder wenn da noch mir einer was auf dem Tisch liegt oder sonst was, ist doch also würde ich mal sagen absurd, sondern die wollen, dass ihre Patientinnen und Patienten und vor allen Dingen, die es am nötigsten haben, als erstes geimpft werden. Und deswegen würde ich sagen, wir können mit den Hausärzten viel, viel mehr impfen. Wir können ihnen vertrauen, dass sie in ihrem Patientenkollektiv jeweils die die am dringlichsten dran sind, dann eben entsprechend verimpfen. Und ich gehe auch davon aus, dass die Hausärztinnen und Hausärzte das verantwortlich so tun, dass sie sich orientieren an der impffreien Folge. Aber wenn sie sehen, ich habe am Ende des Tages irgendwie noch 40 Dosen übrig und dann sitzen da irgendwie auch 40 Leute jetzt irgendwie in der Praxis, dann sollen sie wegen meiner sagen am Ende des Tages, so, wer jetzt noch will, der kann. Ja? Aber dass wir grundsätzlich diesen Optimismus haben, das erscheint mir wichtiger, als jetzt plötzlich eine Riesenbürokratie aufzubauen, damit da irgendwie die 3, 4 schwarzen Schafe unter Hausärzten, die es vielleicht auch wie überhaupt in der Gesellschaft gibt, dann rausgefischt werden.
Das heißt, Sie sehen nicht die Gefahr, dass Ärztinnen und Ärzte jetzt den eigenen Ehegatten oder der eigenen Ehegattin die Spritze versetzen oder beispielsweise auch gut zahlenden Privatpatienten?
Wie ich gerade schon sagte, es mag einzelne schwarze Schafe geben. Wir haben auch die Bürgermeister, einen in Nordrhein-Westfalen, einen in Sachsen-Anhalt gehabt, die solche wirklich geradezu frivolen Dinge getan haben. Aber grundsätzlich tun das die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nicht und grundsätzlich sollten das auch die Ärztinnen und Ärzte nicht tun. Und wenn Sie dann darüber nachdenken, was ist denn das Alternativszenario, dass wir eine Riesenbürokratie, eine Riesendokumentation aufbauen, das kostet uns wieder so viel Zeit, dass wir in der Zeit so viele Leute wieder haben verimpfen können, wenn denn wirklich die Impfdosen geliefert werden. Das ist ja nun, wie wir heute jetzt wieder gehört haben, ein neues Problem, dass wir da einfach voranschreiten sollten.
Und trotzdem machen sich viele Leute Gedanken darüber, wie die vulnerablen Gruppierungen, also zum Beispiel die Menschen mit Trisomie 21, ob die möglicherweise hinten runterfallen. Denn wir dürfen ja auch nicht vergessen, Herr Dabrock, dass beispielsweise ja die Politik dann entschieden hat, aus politischen Gründen, auch nachvollziehbaren Gründen, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher in die Gruppe 2 hineinzunehmen, in der sich diese Gruppe der Behinderten ja auch befindet.
Deswegen habe ich ein grundsätzliches Plädoyer erstmal für die Orientierung an der nun einmal beschlossenen impffreien Folge. Aber, und das ist für mich jetzt wichtig, Zeitfaktor hat hier ethische Relevanz, umso mehr Impfdosen wir haben, umso mehr Flexibilität kann reinkommen. Da hat der Bundesgesundheitsminister heute Morgen recht gehabt, als er das gesagt hat. Ich war nur etwas erstaunt, dass er vorgestern noch gesagt hat, wir haben in den nächsten Monaten 60 Millionen Impfdosen und heute Morgen dann plötzlich zurückgerudert hat und gesagt hat, oh, Erwartungsmanagement dämpfen. Das sind für mich die Dinge, die die Unsicherheit, Herr Heckmann, von der Sie gerade gesprochen haben, auch erzeugen und die Leute dann Sorge haben, dass sie oder bestimmte vulnerable Gruppen nicht rankommen. Also da würde ich mir mehr Klartext wünschen und dann in der grundsätzlichen Orientierung der impffreien Folge mehr Flexibilität, mehr Schnelligkeit, weil das auch eine Frage von Gerechtigkeit und Gesundheit ist, hineinbekommen.
Herr Dabrock, Sie haben ja gerade eben schon die Fälle angesprochen, über die viele Medien ja auch berichtet haben. Es war ja eine ganze Reihe von Vorfällen von Personen, die es nicht abwarten konnten und sich vorgedrängelt haben sozusagen in der impffreien Folge. Vor wenigen Wochen hat der Gesundheitsminister Spahn noch gesagt, er werde mit den Kollegen der Länder über Sanktionen nachdenken in solchen Fällen. Jetzt hört man davon erstmal nichts. Aber der Patientenschützer Brisch beispielsweise, der hat gemeint, das müsste mindestens als Ordnungswidrigkeit, wenn nicht als Straftat geahndet werden. Wie würden Sie das einschätzen? Brauchen wir solche Sanktionen?
Ja, das hat Herr Brisch gesagt, das habe ich auch gesagt in diversen Interviews. Ich glaube vor allen Dingen, dass die, ich sag mal, Sanktionen, die dann in politischer Weise erfolgen könnten, groß sein müssten. Also ich kann einfach nicht verstehen, dass die Mehrheitsfraktionen, die kommunalen Mehrheitsfraktionen, diesen Amtsträger jeweils noch tragen können, sondern da müsste meines Erachtens der Druck aus der Politik kommen und wirklich zu sagen, wie wollen wir einem Bürgermeister vertrauen, der sich fürs Gemeinwohl einsetzen soll, der in schnöder Art und Weise seinen Eigennutz vor das Gemeinwohl stellt.
Der Theologe und ehemalige Chef des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, war das live hier im Deutschlandfunk. Herr Dabrock, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzungen.
Ich danke Ihnen, Herr Heckmann.
Schönen Tag.
Schönen Tag.